Hallo bei Trending Topics. Sie wollten ein umfassendes Ökosystem für Startups bauen, haben Firmen zugekauft und sind an die Börse gegangen. Doch aufgegangen ist der Plan nicht. Die ehemaligen Töchter Pioneers und Conda wurden wieder abgestoßen, das Börsenlisting zurückgenommen. Warum ist der Plan von Startup 300 nicht aufgegangen? Welche Fehler wurden gemacht? Darüber diskutiere ich heute mit den beiden Chefs von Startup 300, Bernhard Lehner und Michael Eisler. Herzlich willkommen im Podcast, Bernhard und Michael.
Servus Jakob, hallo, danke, dass du uns hast.
Hallo Jakob, grüß dich.
Ja, schön, dass wir heute über Startup 300 und ich glaube mittlerweile 4-5 bewegte Jahre sprechen können. Anfang 2019 seid ihr mit Startup 300 an die Börse gegangen, im Gepäck mit den Tochterfirmen Conda und Pioneers. Das alles gibt's heute nicht mehr. Was ist denn da passiert, retrospektiv gesehen?
Ich glaube, da muss man ein bisschen vorher anfangen. Also wir haben 2016 begonnen, ursprünglich als Business Angel Netzwerk, wo wir gemeinsam mit rund 100 Business Angels begonnen haben zu investieren in Early Stage Startups. Wir sind dann 2017 sehr bald drauf gekommen, dass wir eigentlich ein Ökosystem bauen möchten, bestehend aus operativen Einheiten, wo wir einfach entlang der Wertschöpfungskette für Startups Dienstleistungen anbieten. Haben damals begonnen, 2017 in der Tabakfabrik die Factory 300 zu eröffnen, haben 2018 dann die Pioneers übernommen und uns entschieden, weiter mit einer M&A-Strategie zu agieren, haben dann auch in Schritten die Conda mit an Bord geholt und auch die Minte, die Förderberatungseinheit. Der Börsegang 2019 war eigentlich eine Motivation, um eine gewisse Handelbarkeit der Aktie für unsere Aktionäre, die damals schon über 200 waren, herzustellen. Das war, glaube ich, für uns damals ein ganz ein wichtiger Schritt. Gleichzeitig war es aber auch so, dass wir in einem neuen Marktsegment an der Wiener Börse gestartet sind, im Direct Market Plus, damals gemeinsam mit 5 oder 6 anderen Unternehmen, die von denen, glaube ich, 3 umgelistet wurden aus anderen Märkten und, glaube ich, 3 wurden damals wirklich neu gelistet. Also es war auch ein Listing und kein IPO in dem Sinn, wo wir Geld aufgenommen haben. Also die Handelbarkeit war uns ganz wichtig, aber ein zweiter wesentlicher Punkt war natürlich, um die weitere M&A-Strategie natürlich auch mit Aktien, also auch Share-Deals machen zu können. Und das war, glaube ich, vielleicht einmal der Start. Also bis dorthin ist einmal noch nichts schief gegangen. Ich glaube, das muss man so einmal festhalten. Sind aber dann ganz sicherlich in eine Phase gekommen, wo wir mit diesen M&A-Transaktionen wahrscheinlich unsere eigene Organisation ein bisschen überfordert haben. Wenn du dich erinnern kannst, 2017 waren wir, glaube ich, erst 5 Mitarbeiter, inklusive den Bernhard und mir, und haben begonnen, eine Organisation zu übernehmen mit Pioneers, die damals ja 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte. Und das war natürlich schon eine ziemliche Herausforderung für uns. Und ich glaube, da würde ich mal einen Punkt machen und sagen, da hat sicherlich das eine oder andere nicht so ganz so toll funktioniert, wie wir uns das erhofft haben.
Also das war dann eigentlich der Knackpunkt oder das Wendejahr, wenn man so will. Also man hat sich dann jetzt im Nachhinein gesehen, möglicherweise übernommen, so viele Firmen zu kaufen, dann gleichzeitig noch Börsengang, war dann schwierig und dann kam natürlich das Corona-Jahr, oder?
Ja, Corona würde ich jetzt einmal fast außen vor lassen. Ich glaube, Corona hat in unserem Fall jetzt nicht so wahnsinnig viel Rolle gespielt, außer dass wir es natürlich gemanagt haben. Wir haben natürlich schon Ressourcen gefressen, aber es war jetzt nicht auf der Business-Seite meiner Meinung nach nicht die große Auswirkung. Die große Auswirkung war tatsächlich davor. Also du kannst Due Diligence machen, wie du willst, aber die Wahrheit ist ja, gerade bei so einem M&A-Prozess, und das muss man schon sagen, haben wir jetzt auch mal lernen müssen. Ja. Wir haben das gewissenhaft erst gemacht, aber letztlich siehst du erst in die Wundertüte rein, wenn du dann mit ihr arbeitest. Und was sich schon herausgestellt hat, dass Pioneers war natürlich extrem fordernd. Also ich würde jetzt, man kann es ein bisschen trennen, meiner Meinung nach. Conda war vergleichsweise, war auch was zu tun. Das haben wir ja auch, vielleicht reden wir da später nochmal drüber, aber auch in den Statements, die von Daniel Horak gewesen sind, ist ja das bestätigt. Da haben wir wirklich gemeinsam hergerichtet und repariert. Da haben wir, glaube ich, sehr erfolgreich gemeinsam etwas geschafft. Bei Pioneers war es schwieriger. Pioneers war einfach mit dem großen Event, das wir im Rucksack hatten, das war uns bewusst, dass das natürlich auf Messerschneide ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass das eine Herausforderung ist, dieses große Event in der Hofburg, und dass man da mit gemeinsamer Kraft, das war halt die Annahme und die Hoffnung, mit gemeinsamer Kraft natürlich da neues Feuer reinbringen, aber das hat sich halt als nicht praktikabel oder nicht möglich herausgestellt und das war ein äußerst schmerzhafter Schritt für uns, wie wir dann aus wirtschaftlicher Sicht dann entscheiden haben müssen, dass wir das Pioneers Festival einfach einstellen müssen, weil es einfach nicht tragbar war. Also diese Kosten, die durch das Pioneers Festival aufgelaufen sind, der Aufwand und die fehlenden Umsätze, die da dagegen gestanden sind, war einfach nicht zu reparieren. Und vielleicht grundlegend sind wir ja wir haben schon eine grundlegende Annahme gehabt, die wir auch immer wieder kommuniziert haben. Die grundlegende Annahme war, das Startup-Ökosystem in Österreich entwickelt sich und entwickelt sich rasch. die Wahrheit ist, wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut, auch in dem Abstand der letzten 4-5 Jahre, du kennst ja besser als ich die Zahlen, die zum Beispiel vom Austrian Startups Monitor gezeigt werden. Also das, was man ja sieht, ist das, was wir in unseren kleinen Ökosystemen da in Linz und so schon immer geahnt hatten, oder wenn du schaust, Startups werden nicht mehr in Österreich. Die schiere Zahl, ja? Gründerinnen und Gründer sind nicht mehr geworden.
Absolut, da kann ich natürlich noch eine Zahl dazwischen werfen. Also laut Austrian Startup Monitor war tatsächlich der Peak an Neugründungen, das war das Jahr 2017, glaube ich. Also da gab es dann mehr als 300 Neugründungen, so im engeren Sinne,
genau,
wo man wirklich sagt, das sind Startups.
Genau.
Und seither ist es ja nicht mehr geworden. Und das Jahr 2017 war ja auch für euch ein wichtiges Jahr eigentlich. Ne?
Ja, natürlich. Und jetzt, wenn du Fehler, die Frage der Fehler, und der Michelin ist ja da super selbstkritisch und wir haben uns die Köpfe zerbrochen, wo waren denn die Fehleinschätzungen, was haben wir denn vielleicht aus der Managementperspektive alles falsch gemacht oder wo haben wir die größten Fehler gemacht, aber bei all dem, was man jetzt an Fehlerkultur vielleicht versucht zu forcieren und zu sehen, aber jetzt einmal ganz grundsätzlich, das Ökosystem hat sich einfach so schlecht entwickelt und auf der einen Seite wollten wir ja, wir wollten Umsatz und wir wollten Gewinn machen mit Angebot an Startups am Ende des Tages oder mit Corporates, aber in diesem Geltungsbereich. Das Problem ist, wenn das Ökosystem sich nicht entwickelt und gleichzeitig aber auch das Angebot nicht weniger wird, also Service ist ja viel auf den Markt gekommen für Startups und das ist ja was Positives, aber diese Vielzahl an Name it, der Accelerators oder auch Corporate, auch von der öffentlichen Hand, also wahnsinnig viel Angebot, was gut ist, aber auf der anderen Seite natürlich uns nicht unbedingt gefördert hat oder bei der Entwicklung unseres Unternehmens. Und letztlich ist es ja jetzt, wenn man das vielleicht nur einen Schritt weiter zieht, ist das schon eine bedenkliche Entwicklung, ne? Weil rundherum, wir haben jetzt sozusagen Peak Startup ist vielleicht übertrieben, aber das waren die letzten 4-5 Jahre, waren die goldenen Jahre, es war so viel Geld im Markt wie noch nie. Rundherum, weltweit hat sich das Startup-Ökosystem explosionsartig entwickelt in alle Zahlen, die du dir ansiehst, Zahl der Startups, Zahl der Gründerinnen, Investments, Investmentvolumen, überall wahnsinnig entwickelt. Und bei uns ist es letztlich rückläufig und dadurch geschönt, vielleicht im letzten Jahr durch diese mega Finanzierungsrunden, die wir da hatten, aber auch da wieder diese mega Finanzierungsrunden sind in 3-4 Startups hineingeflossen und der Rest ist eigentlich Wüste nicht, aber Steppe. Und diesen ehrlichen Blick da drauf muss man mal haben und in dem Umfeld ist es uns schon sehr schwer gefallen, das zu entwickeln und letztlich, was heißt schwer gefallen? Wir haben danach für uns einfach die schmerzliche Entscheidung treffen müssen, es funktioniert heute nicht. Wir müssen es zurückfahren, einstellen, uns vom operativen Business auch trennen und uns auf das fokussieren, was wir ganz gut gemacht haben oder sehr gut gemacht haben. Das waren die Investments, die wir getätigt haben.
Mhm. Absolut. Ja. Da würde ich auch gleich gern zum Start von Startup 300 zurückgehen. Ihr seid ja als Business Angel Netzwerk in Oberösterreich gestartet. Das hat ja damals für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt, weil das war ja eigentlich so das erste große Ding neben Wien, wo sich Angels zusammengetan haben. Warum ist man nicht eigentlich dabei geblieben? Warum hat man plötzlich mehr wollen? Warum hat man plötzlich eben Ökosystem sein wollen? Das haben ja viele nicht verstanden.
Eine gute Frage, Jakob, natürlich. Ja. Also vielleicht kann man es ganz einfach runterbrechen. Also wir haben mit einem überschaubaren Haufen an Geld, also der war wirklich überschaubar, damals gegründet und es war natürlich nur möglich, Early-Stage-Investments zu machen in einem Bereich, wo wir ja von 10.000 Euro bis maximal 100.000 Euro investieren konnten. Deswegen haben wir natürlich unsere Runden auch immer mit Co-Investoren aufgefüllt. Es war wirklich fast ein bisschen ein Club, muss man sagen. Aber dieses Geschäftsmodell war natürlich nicht nachhaltig. Das heißt, es war uns sehr schnell klar, dass der Bernhard und ich mit der Unterstützung von 2-3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unmöglich mit einem kleinen Betrag ein profitables Business aufbauen können, jetzt auf der operativen Seite, nämlich runtergebrochen auf ein Jahresergebnis. Du weißt ja, man muss 7-9 Jahre dabei bleiben bei einem Startup, um dann vielleicht einmal zu einem Exit zu kommen. Und diese 7-9 Jahre hätten wir nicht finanzieren können, wenn wir auf der einen Seite investieren und auf der anderen Seite Kosten produzieren. Das ist ja auch das Setup, das natürlich viele Fonds wählen. Da gibt es natürlich auch fondsmathematisch dann ganz klare Berechnungen, wie groß ein Fonds sein muss, damit er sich tragen kann, damit er das Management tragen kann. Da hat es in den letzten Jahren ja auch den einen oder anderen gegeben. Also die Zahlen meiner Meinung nach gehen da ab 20 Millionen Euro. Ist das möglich, dass du ein Team von 2-3 Partnern und ein bisschen Scouts und Supports und Associates natürlich mitfinanzieren kannst? Aber unter dieser Summe ist es einfach fondsmathematisch schon gar nicht möglich. Und das hat uns eigentlich dann motiviert zu sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir unsere operativen Kosten bestmöglich natürlich abdecken mit Umsätzen. Das ist uns mit der Factory 300 sehr, sehr gut gelungen. Gleichzeitig hat die Factory 300 einen weiteren Purpose erfüllt, nämlich ein gemeinsames Zuhause, ein Ort, wo wir auch Startups angesiedelt haben, wo wir viele Veranstaltungen angesiedelt haben. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann ist natürlich für uns schon die Überlegung gekommen, naja, Fläche alleine ist es nicht. Wir müssen andere Services anbieten, die wir als Business Angel Vertreter und als Investoren bei den Startups natürlich gesehen haben. Es war ja nicht immer nur Fläche. Die haben immer nach Förderungen geschrien, die haben nach Matchmaking, nach Investoren gerufen. Die wollten natürlich mehr Services haben. Und gleichzeitig ist ein großer, wirklich großer Andrang von Corporate-Unternehmen auf uns zugekommen, die natürlich auch mit Innovation, mit Startup-Collaboration mit uns zusammenarbeiten wollen. Und so hat sich das für uns eigentlich ganz natürlich auch angefühlt, zu sagen, okay, wir machen nicht nur Spaces, wir brauchen das Thema Events mit dabei, wo wir Matchmaking machen, wir brauchen das Thema Corporate Consulting mit dabei und wir wollen natürlich auch die Wertschöpfungskette bei den Förderungen vertiefen. Also das hat eigentlich zu diesen Überlegungen geführt. Auch die Finanzierungsstufen, die wir mit einer Conda gemeinsam immer wieder jetzt auch erfolgreich in der Vergangenheit beweisen konnten, dass wir Early Stage Investments machten, dann vielleicht eine größere Runde, dann vielleicht einen 2-Minuten-2-Millionen-Auftritt, dann vielleicht eine Crowd-Investing-Kampagne dazu, bis man dann vielleicht in die Sphäre kommt, wo man eine VC-Runde macht. Das hat sich eigentlich auf dem Papier auch sehr gut angefühlt, hat sich auch in einigen Beispielen sehr gut gezeigt, aber insgesamt waren wir sicherlich mit den Entwicklungen, wie es der Bernhard auch schon erläutert hat, etwas überfordert. Man muss vielleicht auch, und das ist mir ganz wichtig, erwähnen, das Pioneers Festival, das Team, das letztlich dann leiden musste, weil wir diese Entscheidung getroffen haben, das nicht weiterzuführen, hat es Jahr für Jahr geschafft, ein riesen Event in die Hofburg zu zaubern. An dem ist es ja nicht gescheitert. Der Content war gut, die Aufmachung war gut, die Vermarktung war gut. Nur letztlich ist aber auch der Appetit von vielen Unternehmen und Sponsoren zurückgegangen. Öffentliche Hand hat teilweise Budgets runtergefahren, die Corporates waren nicht mehr bereit, Sponsoring-Verträge einzugehen. Das hat alles dazu geführt, dass wir zwar ein super tolles Event auf die Beine gestellt haben, aber die Monetarisierung super schwierig war. Und das war für mich ein großer und wichtiger und auch vielleicht der größte Knackpunkt, nämlich in dem Jahr 2019, wo wir dann zum Halbjahr schon sagen mussten, der Börse, wie geht es uns? Dort mussten wir schon eingestehen, ja, uns fehlt bereits ein großer Haufen an Geld, weil wir dieses Event nicht ordentlich monetarisieren konnten. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass die weiteren Schritte vor allem auch an der Börse mit dem Börsekurs immer schwieriger wurden.
Absolut. Zu Pioneers will ich auf jeden Fall gleich zu sprechen kommen. Bis dahin, dass ihr in Linz die Factory gemacht habt, Consulting dazu geschaltet habt, da war das ja noch schlüssig. Aber dann, das hat sehr, sehr viele verwundert, warum sie Pioneers dazu gekauft habt. Es ist natürlich das Flagship-Event der Startup-Szene in Österreich gewesen. Gleichzeitig war ja immer schon klar, dass das ein schwieriges Business ist. Event-Business ist sehr kostenintensiv und das hat dann sehr viele gewundert, dass ihr das gekauft habt und dann eigentlich kurz darauf zugeben musstet, dass das eigentlich sehr verlustreich ist. Warum habt ihr euch dazu entschieden? Nachher weiß man es immer besser, aber wie war die Situation damals?
Das haben wir damals schon gesagt. Das Pioneers Event war ja nicht der Ausschlag für uns, die Pioneers zu übernehmen, sondern die Beratung, die Pioneers Discover mit der wirklich sehr guten Beratungsleistung für Unternehmen, das war ja das für uns viel Spannendere vom Businessmodell her, weil dort einfach die Beraterinnen genau dort saßen, wo wir auch schon viel Kontakt und Anfrage hatten, nämlich bei den Corporates. Und das war für uns das viel spannendere, der viel spannendere Bereich, wo wir auf das Entwicklungspotenzial hauptsächlich gesehen haben. Das Event, das ist uns vollkommen bewusst gewesen und das haben wir auch mit, wie soll ich sagen, ja, das war uns klar, dass das nicht lustig sein wird, das Event weiterzutreiben und weiterzuführen. Und ja, natürlich war schon die Hoffnung daran gekoppelt, dass insgesamt die Entwicklung positiver sein würde, nämlich vom Gesamtmarkt. Ja. Und was schon ein, du musst dir das auch einmal anschauen, was wir, das ist uns nachher, ehrlicherweise, das ist uns wirklich nachher erst bewusst geworden. Also ich kenne mittlerweile alle großen internationalen Festivals haben eine massive Stützung auch von der öffentlichen Hand und ich meine massiv. Also es ist natürlich toll gewesen, dass die öffentliche Hand in Österreich das Pioneers Festival gestützt hat, aber da reden wir von wenigen 100.000 Euro versus andere große Events, Gary Kesslers Event, und das ist bitte nicht wertend gemeint, ob es das wert ist sozusagen, aber wurden mit 2,5-3 Millionen gestützt. Das Pioneers hat halt von der Stadt Wien einen sechsstelligen Betrag bekommen, also einfach nur, um dieses auch, um diesen Vergleich zu ziehen. Und große internationale Events, die auch Millionenbeträge von den Ländern, von den Regionen bekommen. Und dann kannst du, also was ich damit ausdrücken will, rein wirtschaftlich so ein Event wirklich zu führen, ohne massive Stützung, das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, ohne jetzt die Zahlen von allen Events zu kennen. Aber das war natürlich auch etwas, was Learning it the Hard Way für uns war, ja.
Ja, also ich habe es eben Pioneers dann zugekauft und dann, glaube ich, im nächsten Jahr hat es dann schon nicht mehr stattfinden können. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, wie groß ist denn da der Schaden eigentlich für Wien? Wenn man in andere europäische Hauptstädte schaut, da gibt es riesengroße Flagship-Events, sei es in Hamburg, sei es in Lissabon, sei es in Dublin und so weiter, Amsterdam. Aber in Wien gibt es sowas jetzt eigentlich nicht mehr.
Ja, ich meine, also natürlich mit der Vienna Up ist jetzt ein Programm entstanden, das da einspringen will und so weiter, soweit ich das jetzt gesehen habe, da ist ja auch sehr viel Aktivität. Das ist ja auch wirklich ein gutes Event geworden letztlich. Nur es funktioniert halt deswegen, weil sehr viele contributen, ohne sozusagen ohne Geld dafür zu bekommen, sondern einfach Initiative zeigen. Also das wäre ja in einer Gesamtbetrachtung wahrscheinlich nicht zu handeln und wirtschaftlich zu führen. So, das ist sozusagen der Notnagel. Jetzt kommt der Wolf Summit im Oktober, glaube ich, nach Wien. So wie ich das sehe, jetzt einmal in einer relativ kleinen Version. Könnte sein, dass das mal ein erstes Abtasten ist, hat es hier wieder Platz für so ein Event. Ich glaube unterm Strich, dass das halt in ein Event ist ja nur per se ein Teil eines Puzzles. Und in einem gut funktionierenden Ökosystem glaube ich, dass ein Flagship-Event eine absolute Berechtigung hat. Und letztlich war es ja schon, eigentlich so im Nachhinein betrachtet, hätte man sich ja auch schon überlegen können, warum funktioniert denn Pioneers bei uns nicht? Ja, wo ist denn da der Fehler? Warum in einer Welt, wo Startups die Zukunft der Wirtschaft sind, beziehungsweise einen signifikanten Input leisten, warum funktioniert denn dann bei uns so ein Event, und das ist jetzt nicht mega, mega, mega groß gewesen, das darf man auch nicht unterschätzen, nur weil da jetzt vielleicht 1500 Leute mal in der Hofburg waren, heißt ja nicht, dass der jetzt, weiß ich nicht, es war ja kein for Game Changers zum Beispiel, ja, das dann von der Reichweite nochmal viel, viel größer war, mit denen wir übrigens dann ja auch gemeinsam versucht haben, das nochmal weiterzutreiben, das Thema. Das war vielleicht ein bisschen unter den Tisch gefallen, aber das war ja dann noch, wir haben das Pioneers ja nicht sofort komplett abgedreht, wir haben ja dann einfach versucht, ein wirtschaftlicheres Setting zu finden, und die Idee war ja damals, dass sozusagen for Game Changers die Organisation dahinter das tut, was sie extrem gut können, nämlich Events machen und die Vermarktung der Events, und wir fokussieren uns auf das, was wir extrem gut können, nämlich Startups zu finden, junge Talente zu finden und die vielleicht dort auf die Bühne zu bringen. Das war aber hat leider halt dann auch nicht funktioniert, aber da gab es ja ein paar Ansätze. Also es ist ein schlimmes Zeichen, dass wir kein großes Event mehr haben und dass es nicht bei uns umsetzbar ist.
Okay. Na gut, das ist ja auch Gegenstand anderer Diskussionen. Bleiben wir bei Startup 300. Ich habe mal kurz nachgeschaut, nach dem Börsengang, der war, glaube ich, Anfang 2019, ist die Marktkapitalisierung zwischendurch irgendwann mal, glaube ich, sogar auf fast 24 Millionen Euro gestiegen. Jetzt ist Startup 300 nicht mehr an der Börse. Wie viel seid ihr heute noch wert?
Also wir haben das letzte Mal eine Veröffentlichung gemacht, da haben wir uns auf den Net Asset Value berufen, das heißt, einen Wert, den man intern errechnet anhand aller Assets, die man hat, und dann natürlich darunter eine Summe zieht und das mit der Gesamtanzahl der Aktien dividiert, und so kommen wir auf einen Net Asset Value von ungefähr 4 Euro pro Aktie, das entspricht ungefähr 12 Millionen Euro. Das ist das, was wir tatsächlich, der Bernhard und ich beide, auch nachweisbar für realistisch halten, was wir meinen, dass unsere Assets aktuell wert sind. Da sind natürlich ein großer Brocken davon, ist unser bestehendes Portfolio, das sich sehr gut entwickelt. Also du weißt es, Jakob, natürlich, also nicht jedes Portfoliounternehmen kann sich immer nur gut entwickeln, aber es sind einige Highflyer dabei, wo wir sehr, sehr zuversichtlich sind, dass wir in den nächsten Jahren dort auch Exits erzielen können. Und auf der anderen Seite haben wir noch eine sehr wesentliche Beteiligung am Capital 300, also die heute die Managementgesellschaft heißt ja Free VC, aber der erste Fonds von Capital 300 ist ja auch eine Beteiligung von uns. Wir haben ja das auch mit initiiert mit dem Peter und mit dem Roman gemeinsam damals. Und auch dort sind wir der Meinung, dass wir noch auf sehr, sehr werthaltigen Assets sitzen, die wir jetzt in den nächsten Jahren sicherlich verwalten werden, hegen und pflegen werden, da und dort auch das eine oder andere noch nachinvestieren und so der Meinung sind, dass wir auf jeden Fall einen nachhaltigen Wert im Moment wahrscheinlich von rund 4 Euro pro Aktie darstellen können. Es gibt keinen Handel mehr, wie du richtig sagst. Wir haben aber jetzt bilaterale Transaktionen durchgeführt. Das waren ein paar tausend Stück Aktien, wo wir einfach den Aktionären geholfen haben, den einen oder anderen zusammenzubringen. Und das lässt sich alles regeln, auch ohne die Börse. Und das ist jetzt vielleicht der Wert, der Stand heute gültig ist. Das ist, kann sich natürlich ändern in die eine oder in die andere Richtung. Wir sind im Moment aber sehr zuversichtlich, dass sie sich eher verbessern kann.
Okay. Die neueste Nachricht aus eurem Hause ist ja, vorige Woche wurde bekannt gegeben, dass Conda zu 100% quasi wieder an Daniel Horak und sein Team zurückgehen. Der Daniel hat gegenüber uns sehr positiv eigentlich von der Startup 300 Zeit gesprochen, hat auch gemeint, ihr habt da wesentlich dazu beigetragen, dass die Geschichte profitabel wird, dass sie auch quasi wirklich zu ihrem Geschäftsmodell gefunden haben, was ja sehr stark in diese White-Label-Lösung, in diese Tech-Richtung geht. Jetzt ist natürlich die Frage, warum wird denn diese Erfolgsgeschichte eigentlich verkauft? Eigentlich müsste man ja dabei bleiben wollen, oder?
Das ist eine Frage, die wir jetzt, du bist nicht der Erste, der die Frage stellt und die ist natürlich selbstverständlich sehr berechtigt. Wir haben es versucht, auch in unsere Kommunikation einzufassen, aber nochmal ganz stark unterstrichen, das ist uns natürlich nicht leicht gefallen und wir haben mit dem Management von Conda, mit dem Daniel, mit dem Dirk und vor allem mit dem Daniel und mit dem Dirk ganz intensiv darüber nachgedacht, wie man sowas tun kann. Und wir haben halt nur den Weg gesehen, wenn du neue Geschäftsfelder und neue Möglichkeiten, die der Markt bietet, und letztlich geht es bei der Conda jetzt ganz stark drum, mit dem neuen Regulatorium auf EU-Ebene, das sich da abzeichnet, mit neuen Geschäftsfeldern, die du entwickeln kannst, neuen Produkten, die du entwickeln kannst. Letztlich musst du das neu kapitalisieren. Das ist nichts anderes als ein Startup wieder, ein Rebooten sozusagen vom Startup-Modus, weil wir haben es geschafft, die Conda in ein profitables Business zu heben, aber jetzt durchzustarten sozusagen und wirklich komplett neue Geschäftsfelder anzugehen, da brauchst du neues Kapital und da brauchst du in Wahrheit auch ein Team, das super motiviert ist und vor allem auch incentiviert ist. Also motiviert waren es immer, das will ich jetzt damit nicht unterstellen. Aber natürlich musst du auch gute Leute holen, gute Leute wollen Anteile haben, du musst diese Anteile irgendwo herkriegen. Letztlich ist das alles ganz, ganz schwierig bei einem Unternehmen, also bei dem, wenn das als Tochterunternehmen bei uns hing. Und aus unserer Sicht die fairste Lösung ist einfach, dieses Management-Buyout zu machen, wo eine so partnerschaftlich, wie wir es in den letzten Jahren gelebt haben mit dem Conda-Team, zwei Komponenten waren. Es gab eine Cash-Komponente für uns und es gibt eine Upside bei Geschäftserfolg, die für uns dann absolut wirtschaftlich spannend sein wird und den Deal auch attraktiv macht. Und die Conda hat sozusagen ein Setting, wo jetzt tatsächlich eine sehr erfolgreiche Zukunft, da bin ich mir sehr sicher, auch möglich sein wird.
Bevor wir über die Zukunft sprechen, das soll ja auch noch ein wichtiger Teil des Gesprächs heute sein, noch eine Frage zur Vergangenheit, weil das fanden ja schon viele Leute sehr befremdlich, die Attitüde wie Startup 300, wie die Mitglieder da teilweise aufgetreten sind. Ich kann mich selber noch an Konferenzen in Linz und in Wien erinnern, da ist man mit lauten Ahu, Ahu rufen, sehr maskulin, sehr, sehr dominierend aufgetreten, ist sehr lautstark. Viele Leute, die da daneben gestanden sind, die haben das, und das weiß ich von vielen, die haben das auch sehr befremdlich gefunden. Warum ist man so aufgetreten damals?
Die Wahrheit ist, wir haben uns nicht viel dabei gedacht. Das ist jetzt einfach eine ganz ehrliche Antwort. Es hat eine Dynamik ausgelöst, die viele unserer Members auch attraktiv gefunden haben und da gerne auch dabei waren. Ja. Und es war nichts anderes als, das hat ja schon begonnen bei der Namensfindung. Letztlich haben wir, und das kann man glauben oder auch nicht, aber die Wahrheit ist, dass 300 letztlich aus einer ganz, ganz schnellen Entscheidung zwischen Michael und mir gefallen ist, wie wir gesagt haben, hey, wie nennen wir denn das jetzt, was wir da bauen? Und irgendwann einmal nach dem Brainstorming, wo uns nichts mehr eingefallen ist, haben wir dann über Filme und Hollywood gesprochen, um uns abzulenken, und dann sind wir auf 300 den Film gekommen und sind eigentlich beim Herumblödeln draufgekommen, da gibt es ja ganz viele Attribute drinnen, die man auf das Startup-Sein umlegen kann, nämlich professionell, also gute Gründer, professionelle Ausbildung, es ist immer ein Teamplay, das muss Leidenschaft dabei sein. Und dann haben wir immer noch beim Blödeln gesagt, naja, das Einzige, was nicht so toll ist, am Schluss sind alle gestorben, das ist vielleicht nicht so perfekt, um das Bild umzulegen auf Startups. So, und aus dem heraus hat sich der Rest dann ergeben und wir haben nicht viel drüber nachgedacht. Das kann man sagen, das ist naiv oder das war vielleicht nicht sehr reflektiert. Ja, das vielleicht. Und wir haben dann natürlich nach 1,5, 2 Jahren auch gemerkt, dass es für viele befremdlich ist. Das Lustige war ja, und das möchte ich jetzt allen da draußen auch spiegeln, weil in Österreich kriegst du nie die Antwort, hey, was ihr macht, ist scheiße und das führt sich auf die Irren, warum macht ihr das? Sondern es ist ja immer alles okay oder cool sogar oder es sagt lieber niemand etwas. Und erst im Nachhinein hört man dann von allen Seiten, ja, aber das war ja eh schon von Anfang klar. Na, uns hat das niemand wirklich direkt ins Gesicht gesagt, 2 oder 3 Jahre lang. Also, was ich damit ausdrücken will, es ist natürlich ein Thema, das wir uns auf die Kappe nehmen, ja. Wir haben uns nicht viel dabei gedacht, das war lustig. Ist es blöd? Ist es unreflektiert? Ja, aber auf der anderen Seite ins Gesicht gesagt hat es uns auch niemand. Und erst im Nachhinein haben wir gesagt, ja, es war ja so schlimm. Ich kenne viele, die haben es auch lustig gefunden.
Mhm, ja. Kann sein, dass viele lustig gefunden haben. Ich glaube, vor allem bei Frauen ist das sehr schlecht angekommen. Also dieses maskuline Auftreten.
Absolut. 100% komplett agree. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das so 100% nicht mein Wesen ist und nicht das, wie die Welt sehe. Aber ja, es ist uns passiert. Ich kann es jetzt nicht mehr schön färben. Absolut. Übrigens, der stärkste Charakter bei 300 der Film ist absolut die Königin.
Den kenne ich jetzt gar nicht so genau. Muss ich mir wieder mal anschauen. Okay. Vielleicht, wenn wir schon bei quasi der Marke Startup 300 bleiben, die ist ja dann schon ein bisschen beschädigt, muss man sagen. Auch FreeVC hat sich von diesem 300er irgendwann mal verabschiedet. Ist das jetzt die Marke, bei der ihr beide bleiben wollt? Wollt ihr die quasi wieder drehen? Wollt ihr die wieder positiv aufladen? Und wenn ja, wie wollt ihr das machen?
Ich dachte, dass wir irgendwann dieses Thema abschließen können. Also wir haben die letzten 3 Jahre keine Speere, keine Helme, keine 300er-Metaphern mehr in keinster Weise verwendet. Möchte vielleicht da noch ergänzen, wir haben damals auch von der einen oder anderen Mitarbeiterin ein sehr positives Feedback bekommen, zumindest der Bernhard und ich als Personen, dass das eigentlich nicht das widerspiegelt, was wir da draußen verkörpert haben. Und haben ja die letzten Jahre versucht, dann auch mit einem neuen Dachbrand von Zero to One das Ganze auch einzufangen, auch in der Kultur der unterschiedlichen Unternehmen. Du weißt ja sicherlich, Pioneers hat da sehr, 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 sehr starke Bindung zu ihrem Brand. Der Daniel Horak von Conda, du weißt, dass er ein Conda-Tattoo am Oberarm trägt. Also diese Brands waren alle sehr, sehr stark. Wir haben versucht, in vielen gemeinsamen Sessions uns auf ein neues Branding zu einigen, haben aber schon auch gemerkt, dass man diese alten Brands nicht einfach ja, wegnehmen kann und gar nicht will und das gar keinen Vorteil hat. Wir sind mit dem Zero to One dann eigentlich sehr gut gefahren, haben dort, glaube ich, auch eine Trendwende geschafft in der Wahrnehmung, die uns dann entgegengebracht wurde. Viele neue Partnerschaften sind eingegangen worden. Schlussendlich ist es jetzt so, dass wir Pioneers haben wir nicht ganz veräußert, sondern da sind wir nach wie vor noch beteiligt. Die Conda haben wir jetzt veräußert, Minted wurde ausgegründet. Wir haben uns konsequent von dem operativen Thema jetzt Schritt für Schritt unter allen wirtschaftlichen Aspekten einmal getrennt. Und die Marke jetzt neu zu überdenken oder eine neue Marke ins Leben zu rufen, sehen wir jetzt nicht als die oberste Priorität.
Vielleicht ganz kurze Ergänzung an der Stelle noch. Wir haben ja mit Zero to One auch den Accelerator, der läuft. Der läuft sehr, sehr gut. Und haben Zero to One auch die Startup-Unterstützung dort gebündelt. Da spielt Startup 300 überhaupt keine Rolle. Und deswegen war das ja schon die letzten 2, 3 Jahre in dem Moment, wie uns bewusst geworden ist, wie dieser Brand sozusagen vielleicht ja nicht beschädigt, aber halt eine Position am Markt hat, die uns auch nicht mehr gefallen hat, haben wir ja auch mit Zero to One letztlich eine Gegenbewegung eingeleitet.
Okay, abseits aller Markendiskussionen, da gibt es viel für und wider. Wie ist für euch jetzt der Weg nach vorne? Also wie gesagt, ihr habt euch jetzt von diesen operativen Geschäften getrennt, ist jetzt quasi zurück zur Wurzel, wieder Business Angel Netzwerk und klassisches, unter Anführungszeichen, Investieren gefragt?
Ja, ganz genau. Also das ist jetzt eigentlich eine sehr konsequente Strategie. Wir sind zurück zu den Wurzeln, wir konzentrieren uns auf unser Portfolio, wir konzentrieren uns darauf, dass wir dieses Portfolio gut entwickeln, damit dann am Ende des Tages für die Aktionäre, und da sind uns eigentlich alle und auch insbesondere die Kernaktionäre, die seit der Gründung an dabei sind, alle treu geblieben, dass wir da jetzt schauen, dass wir daraus das Beste machen, den besten Net Asset Value entwickeln und wahrscheinlich dann schauen, dass wir den Aktionären so viel Geld wie möglich auch wieder in ihre Kassen spülen. Es gibt auch viele, die sehr viel Geld verdient haben mit Startup 300. Ich glaube, auch das sollte nicht unerwähnt bleiben. Es gibt natürlich aber auch welche, die zu einem Kurs eingestiegen sind, der nicht sehr erfreulich war. Das ist leider Gottes halt in diesem Risikokapitalbereich. Das tut uns leid, aber das kann passieren. Wir haben alles gegeben. Wir werden uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir unsere Beteiligungen bestmöglich entwickeln. Neue Investments aktuell machen wir gerade keine. Wir haben uns jetzt einmal entschieden, dass wir das heurige Jahr darauf verwenden, unsere Verbindlichkeiten, die wir immer noch natürlich auch durch die Übernahme von Pioneers insbesondere mittragen, dass wir die einmal reduzieren, in ein gesundes Fahrwasser kommen und von dort aus uns dann einfach anschauen, wie wir weiter unsere Beteiligungen hegen und pflegen können. Das ist, glaube ich, jetzt die Strategie, die für uns zählt.
Wie ist für euch der wirtschaftliche Outlook eigentlich? Auf der einen Seite haben wir schon vorher gesagt, also der Peak-Startup in Österreich, der ist möglicherweise schon erreicht worden. Gleichzeitig hat man international gesehen, liest man fast nur mehr von Massenkündigungen, Downrounds und so weiter. Wie ist da euer Blick nach vorne? Also auf was muss man jetzt eigentlich fokussieren, um dann noch irgendwie Erfolg haben zu können?
Ja, wir haben das unseren Startups schon seit einigen Monaten gesagt und insbesondere in den letzten, das war ja auch ein bisschen so die Frage, warum wir relativ wenig Investments in den letzten ein, zwei Jahren getätigt haben. Einer der Gründe, es gab mehrere, aber einer der Gründe war, dass wir der Meinung waren, dass die Bewertungen und die Entwicklung, gerade bei den Pre-Seed-Bewertungen, so ungesund mittlerweile oder in vielen Bereichen war, dass der Investment einfach zu riskant war, deswegen wir auch da keine getätigt haben. Insgesamt bestätigt das jetzt auch, glaube ich, was wir da gesehen haben. Ich glaube, dass die nächsten zwei, ich weiß nicht wie lange, das ist so schwierig, aber die nächste Zeit, die nächsten Jahre wird insbesondere für Startups, die einen hohen Cash-Burn haben, die weit weg von Profitabilität sind und die jetzt nicht noch geraced haben, wird halt ganz, ganz schwierig. Und insbesondere dann vielleicht auch noch zu einer sehr, sehr hohen Bewertung geraced haben. Also das wird ganz, ganz, ganz schwierig. Die profitabel sind oder die ihr Modell auf Profitabilität umstellen können und sozusagen zumindest einen Gleitflug jetzt mal schaffen. Ich glaube, für die werden das gut durchtauchen. Und dann gibt es noch die ja sowieso schon im Wachsen waren und sehr profitabel sind. Auch die gibt es ja, selbst bei den frühphasigen Startups, die haben jetzt die allerbesten Voraussetzungen, weil es ist ja nach wie vor Geld im Markt, so ist es ja noch immer nicht, aber gerade die VCs überlegen sich jetzt tunlichst, wo sie investieren werden und da wird halt ein massives Cherrypicking stattfinden und die dann eben diese Faktoren erfüllen oder Voraussetzungen erfüllen, die werden sehr, sehr happy sein. Viele, viele andere glaube ich nicht. Und wir haben allen unseren Startups jetzt gesagt, nehmt alles Geld jetzt noch, das wir jetzt kriegen können in den letzten Monaten, um uns zu wappnen für die nächsten zwei Jahre.
Absolut, ja. Ja, es wird sicher nicht leichter, das steht fest. Jetzt kommen wir schon zum Ende unseres Podcasts und jetzt will ich euch noch quasi eine persönliche Frage stellen. Ich habe euch jetzt ein bisschen durchgeritten durch doch eine Reihe vieler Fails und so weiter nach diesen harten Jahren und die sind vielleicht noch gar nicht vorbei. Wie geht es euch da eigentlich emotional dabei? Ihr könnt ja mittlerweile sehr offen darüber sprechen, aber wie ist der emotionale Zustand?
Also eine zutiefst ehrliche Frage, ist es ein bisschen Rollercoaster. Also ich habe gerade zu Beginn war immer gedacht, habe super schnell verarbeitet, alles gut und bin eigentlich in einen sehr stark zukunftsorientierten Modus gleich gekommen mit, okay, anpacken, jetzt müssen wir halt einfach reparieren, das tun wir, jetzt machen wir. Jetzt aktuell ist es gerade wieder so, es fühlt sich gerade ein bisschen zach an. Also ich glaube, meine Analysephase ist relativ abgeschlossen, das habe ich jetzt hinter mir. Ich kann meine Fehler klar benennen, ich weiß, was ich einfach nicht richtig gemacht habe oder was ich falsch eingeschätzt habe. Ich sehe, glaube ich, auch relativ gut einen Gesamtblick. Aber es ist noch nicht fertig. Also es ist nicht so, Es sind natürlich harte Jahre gewesen und was immer die Frage, die ich mir oft stelle und dann dränge ich den Gedanken wieder weg, weil das ist absolut unkonstruktiv. Was wäre denn gewesen, wenn ich diese fünf Jahre meines Lebens genutzt hätte, sozusagen weiter in Startups alleine zu investieren, was ich ja sehr erfolgreich früher auch gemacht habe. Also was wäre da gewesen? Aber auf der anderen Seite die Erfahrung und dieses Netzwerk und die vielen Leute und dieses auch hochqualitative Feedback, auch wenn es manchmal nicht angenehm ist, also das rechtfertigt natürlich unterm Strich mehr als alles. Aber es ist noch nicht fertig, die Verarbeitung ist ehrlicherweise noch nicht abgeschlossen bei mir.
Michael, wie schaut es bei dir aus?
Ja, also wir kennen uns ja schon sehr, sehr viele Jahre. Jakob, du hast mir schon zu Wappwolf-Zeiten interviewt. Ich habe ja das eine oder andere in meinem Leben auch schon gemacht. Habe davor schon eine Firma gehabt, die sehr erfolgreich war und immer noch ist, Gott sei Dank. Habe dann mit Wappwolf sozusagen tatsächlich einmal, glaube ich, auch ein bisschen die Kultur des Scheiterns nach Österreich gebracht. Viele Interviews dazu gegeben. Es hat ja damals viele Berichte gegeben.
Absolut, das muss man vielleicht noch kurz an dieser Stelle anmerken. Ich glaube, das war einer der ersten Blog-Einträge eines österreichischen Startups, wo sehr detailliert geschildert wurde, warum es nicht funktioniert hat. Also das war ja eigentlich ein
legendärer Blogpost war das. Sag mal, wie es ist.
Ja, also ich glaube auch die mich kennen und der Daniel Horak wird jetzt sicher schmunzeln. Also er sagt immer, der Michael Eisler ist eigentlich ein netter Mensch und ich glaube, das eigentlich kann er jetzt dann irgendwann einmal beiseite schieben. Ich habe wirklich alles probiert. Ich glaube, dass der Bernhard und ich gemeinsam mit Startup 300 eine Zündung in Österreich für ein Ökosystem und für die Startup-Szene bewirkt haben. Also es ist sehr, sehr viel rundherum entstanden. Es ist sehr, sehr viel Gutes dann passiert. Es haben sich sehr viele angehängt. Wir haben, glaube ich, wirklich wie Pioniere vorne gute Arbeit geleistet. Da sind natürlich viele Fehler passiert, alles ist nicht gut gegangen, aber das, was ich mir persönlich nicht vorwerfen kann, ist, dass wir nicht alles probiert haben und wirklich mit vollem Einsatz, Engagement und wie auch immer, nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Rückblickend ist man dann immer schlauer, also sometimes you win, sometimes you learn. Unheimlich viel gelernt, unheimlich viele Themen in meinem Leben, die mir niemand mehr wegnehmen kann. Also es gibt nur zwei Dinge im Leben, die sind nicht vergänglich, das ist Ausbildung und Erfahrung. Da bin ich sehr stolz darauf. Ich glaube, dass ein bisschen ein Wandel eingesetzt hat bei mir. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr gut darin, denke ich, auch in Board-Meetings, manchmal in der zweiten Reihe Gründer zur Seite zu stehen, mit Rat und mit Tat, mit Erfahrung, das eine oder andere Thema, das ich selbst schon erlebt habe, nicht nur einmal, vielleicht sogar zwei oder dreimal. Ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Beitrag. Natürlich gibt es ein weinendes Auge, das da sagt, okay, ja, wie du richtig sagst, wir waren schon mal 24 Millionen wert, das hätte auch alles anders kommen können. Ich bin davon überzeugt, dass es am Ende des Tages dann manchmal ganz wenige Situationen sind, die dann über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend, also wir haben noch nichts verloren. Wir sind immer noch mit einem tollen Portfolio unterwegs. Wir haben immer noch ausreichend Assets, um aus dem Ganzen auch etwas zu machen. Wir werden es halt nicht mehr so laut machen. Und natürlich ist eine gewisse Müdigkeit auch da. Das möchte ich auch zugeben. Also es sind ja doch seit Ende, also für uns beide seit Mitte 2015 in Wahrheit ja schon über 6 Jahre. Also diese Müdigkeit, die macht sich dann auch natürlich bemerkbar. Ich glaube, das kennt jeder Gründer. Und es war jetzt auch ein sehr langer Prozess, um das auch einzugestehen, dass das, was wir vorhaben, das Bauen des Ökosystems, ja, so nicht funktioniert. Diese These hat sich nicht bewahrheitet. Und auch diesen Richtungswechsel wieder einzuschlagen. Also auch das sieht man vielleicht von außen nicht, gehört extrem viel Kraft dazu, gemeinsam auch mit unseren Aufsichtsräten, mit den Kernaktionären auch diese Entscheidung zu treffen. Wir wählen jetzt einen anderen Weg. Ja, vielleicht ist es ein bisschen mehr als ein Pivot, aber auch das hat jetzt wieder sehr, sehr viel Energie gekostet. Und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, wir beide sind mit sind mit allem in Reinen. Und das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und das ist mir persönlich ein Anliegen. Ich kann mir keinen besseren Co-Founder als den Bernhard wünschen. Ich habe ja den einen oder anderen Co-Founder schon gehabt. Und wir haben auch durch alle Zeiten, durch gute und durch schlechte Zeiten, immer gemeinsam Entscheidungen getroffen, die nicht leicht waren. Also die meiste Zeit waren sie nicht leicht. Und wir haben aber immer einen gemeinsamen Weg gefunden, ein gemeinsames Verständnis. Es gab nie Streit, es gab immer hitzige Diskussionen, aber letztlich haben wir uns immer gut ergänzt und dafür möchte ich auch dann einfach einmal Danke sagen. Ich hoffe, das ist auch erlaubt, Jakob, in dieser Runde.
Definitiv, klar.
Ja, vielen Dank, dieses Kompliment kann ich natürlich nur zurückgeben, aber das machen wir dann nicht vor Cora Publico des Weiteren.
Passt ja. Okay, ja, auf jeden Fall stimmt, bemerkenswert. Also ihr habt euch ja im Laufe der mittlerweile 7 Jahre sind es ja, glaube ich, mit vielen Leuten zusammengetan, mit von vielen Leuten wieder getrennt. Aber die Konstante, das seid nach wie vor ihr zwei. Bernhard und Michael, vielen Dank für dieses offene Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Dankeschön, Jakob.